Guten Abend miteinander. Ich freue mich, dass ihr da seid und dass wir Gottes Wort miteinander teilen dürfen und Gottes Wort miteinander in Betracht ziehen. Wir haben das Thema gehört und das Thema ist sehr anspruchsvoll. Und ich denke, wir werden nur einige Punkte aus diesem Thema herausnehmen. Es ist auch nicht gedacht, dieses Thema jetzt durchzunehmen in allen Details und trotzdem gewisse Ansatzpunkte für unser Leben, für unser Alltag, nämlich hier darin zu finden. Ich denke, es gibt in unserem Leben immer wieder, auch im Leben eines Christen, ob wir das jetzt auf das Irdische, auf das Göttliche, Geistliche beziehen, es gibt die Auseinandersetzung, es gibt das Wenn und Aber, das Erwägen, das Überlegen, das Nachdenken. Auseinandersetzungen können viel Kraft in Anspruch nehmen. Und da brauchen wir Kraft vom Geist Gottes. Aber eine Auseinandersetzung ohne einen Entscheid ist nichts wert. Entscheidungen in unserem Leben, Ausrichtungen sind von großer Bedeutung. Wenn diese zwei Dinge mit dem Geist Gottes erfolgen und unter der Kraft des Geistes, dann gibt es auch Früchte und die Früchte. Jesus weist uns darauf hin und spricht von den Früchten, von den Bäumen. Daran sollen wir erkennen, wessen Geisteskinder wir sind. Früchte sind ein verlässliches Merkmal, Erkennungszeichen eines Baumes, eines Strauches. Und zu diesem Thema möchte ich eine Begegnung mit Jesus. Jesus hat uns hier, wird von einem Erlebnis berichtet, Markus Evangelium im Kapitel 1, ganz am Anfang, vom Vers 21 bis und mit 28. Und sie gingen gen Kapernaum. Und alsbald am Sabbat ging er in die Schule und lehrte. Und sie entsetzten sich über seine Lehre, denn er lehrte gewaltig und nicht wie die Schriftgelehrten. Und es war in der Schule ein Mensch, besessen mit einem unsauberen Geist. Der schrie und sprach: Halt! Was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus von Nazareth? Du bist gekommen, uns zu verderben. Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Und Jesus bedrohte ihn und sprach: Verstumme und fahre aus von ihm. Und der unsaubere Geist riss ihn und schrie laut und fuhr aus von ihm. Und sie entsetzten sich alle, als dass sie untereinander sich befragten und sprachen: Was ist das? Was ist das für eine neue Lehre? Er gebietet mit Gewalt und die unsauberen Geister, und sie gehorchen ihm, und sein Gerücht erscholl alsbald umher in dem galiläischen Land. Wir haben denselben Bericht im Lukas-Evangelium. Lukas schreibt fast wortwörtlich dasselbe. Es heißt da: Und sie verwunderten sich über seine Lehre, denn seine Rede war gewaltig Und es war ein Mensch in der Schule, besessen mit einem unsauberen Teufel, der schrie laut. Ich weiß, diese Geschichte, die und neben anderen in den Evangelien gibt immer wieder viel zu diskutieren, wenn man darüber spricht. Da ist so ein etwas Fremdes, ein unsauberer Geist, ein Geist, der in die Schule da reingekommen ist, in ein Umfeld, Schule, Synagoge, in ein Umfeld, was fremd für ihn ist. Man muss sich vielleicht das Umfeld ein bisschen vorstellen. Jesus kommt da rein und sie sitzen da, die Schriftgelehrten, die Pharisäer. Und wenn man sich weiß, wer die Schriftgelehrten sind, wenn man deren ihre Aufgabe kennt, dann sind es Männer, die aus dem Alten Testament heraus die Aufgabe hatten, nämlich die Schriften so wiederzugeben, wie sie gesagt wurden. Und sie waren Hüter des Gesetzes. Sie waren Hüter des Buchstabens. Und Jesus kam herein und lehrte ihnen. Und sie waren verwundert. Sie waren verwundert, weil schlussendlich er hat was anderes gesagt oder andere Inhalte hineingebracht, als was sie gemeint haben. Die Pharisäer, Torahüter, da war Leben plötzlich. Da war Aufstand. Die Bibel sagt hier, und sie verwunderten sich. Sie waren erstaunt. Erstaunt, weil Jesus plötzlich etwas anders sagte. Etwas, was sie nicht verstanden. Seine Lehre war gewaltig. Sie war überzeugend. Und dazu kommt dieser Besessene. Dieser Gedanke, besessen mit einem unsauberen Geist. Es gibt andere Übersetzungen, die schreiben dann von Dämonen. Ein Riesenthema, über das wir diskutieren könnten, wahrscheinlich würde es gar nicht reichen bis morgen früh, was alles damit gemeint ist. Aber die Veränderungen wollen wir jetzt gar nicht groß eingehen darauf. Die Veränderungen, die über die Geschichte, weil diese Dämonen, die gibt es in allen Religionen dieser Welt. Und sie sind diejenigen, die den Menschen, so stellt man sich die vor, die zwischen dem Menschen und dem Göttlichen eine Verbindung schaffen. Auch im Alten Testament lesen wir davon. Aber lassen wir das mal zur Seite. Es ist eine Art Personifizierung. Eine Person, die in uns spricht. Eine Person, die in uns treibt. Eine Person, die in uns Befehle erteilt. Wenn wir das von dieser Seite mal sehen, dann verstehen wir auch die Frage, die hier gestellt wird. Er sagt, halt! Halt mit dieser Lehre, halt mit diesen Botschaften. Was haben wir mit dir zu schaffen? Dieser Besessene, der spricht in der Mehrzahl. Die Dämonen hier oder der unsaubere Geist wird als ein Zwang, etwas tun zu müssen, definiert. Er spricht hier, was haben wir mit dir zu schaffen? Und auf der anderen Seite, ich weiß, wer du bist. Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Verstehen wir auch hier, in dieser Geschichte entsteht eine Auseinandersetzung. Eine Auseinandersetzung zwischen dem, was in diesem Menschen war, und zwischen dem, was Jesus tat. Die Außenwelt, die beobachtete, und die war bestürzt über das, was geschah. Ich möchte hier den Zusammenhang mit uns ein bisschen in diese Form bringen. Dieser Mann, er saß in der Synagoge wie alle anderen auch. Und es wird nicht berichtet, dass er da irgendwo schon Radau gemacht hätte. Nein, er saß in der Synagoge. Und erst durch die Botschaft von Jesus kam er plötzlich in Bewegung. Da kamen diese Geister. Dieser Geist, dieser treibende Geist. Und ich möchte einen Bezug auf uns herstellen. Wie oft haben wir in uns Geister, die uns treiben? Wir tun Dinge, die wir vielleicht gar nicht machen möchten. Und trotzdem tun wir sie. Ich möchte diesen unsauberen Geist dahin führen, weil es gibt auch gute Geister. Die Bibel berichtet uns im Alten Testament von guten Geistern. Das sind die Engel zum Beispiel, werden als gute Geister bezeichnet. Es ist eine Auseinandersetzung in uns selber. Was bewegt uns? Was lassen wir zu und was lassen wir nicht zu? In der Gegenwart Gottes, in der Gegenwart Christi. Christus mit seiner Botschaft hat diese Auseinandersetzung bewirkt. Er bewirkt sie in unserem Leben. Spürst du sie? Spürst du sie im Alltag? Ich in meinem Leben, ich stehe im Alltag immer wieder vor Fragen. Ich rede jetzt nicht von Wirtschaftlichem. Ich rede von dem, wie ich einem anderen begegne. Ich rede von dem, was ich in meinem Pflichtbewusstsein als Gotteskind habe. Ich klage nicht über etwelche Menschen, aber es begegnen mir so viel solche unsaubere Geister, Kritikgeist zum Beispiel, Neid, Eifersucht, Schönreden und vieles mehr, weil wir oft in diesem Zusammenhang uns in diesem Auseinandersetzungsprozess mit Jesus, mit der Botschaft Christi immer wieder befinden. Und da braucht es Entscheidungen. Manchmal sind es Dinge, wenn ich jetzt zurückkomme nochmal auf die eine andere Geschichte im Neuen Testament. Es gab mehrere solche besessene Geister. Ich erinnere an eine Geschichte, da wird beschrieben, ein Mann, der zwischen den Gräbern gewohnt hat, keine Kette konnte ihn halten. Er war einfach besessen von Legionen von Geistern. Manchmal ist es nicht nur ein Geist, der in uns treibt. Es sind viele. Und wir bauen um diese Geister herum, bauen wir unser Leben und erklären manchmal so vieles mit diesen Geistern. Jesus aber, er sagt, schweig. Es gibt verschiedene Formen, wie dargestellt. Flüchte, geh raus. Hör auf. Er hat nicht diskutiert mit diesem Geist. Er hat gesagt, und Jesus bedrohte ihn und sprach, verstumme und fahre von ihm. Jesus hat ihn bedroht. Eine Frage an uns. Bedrohen wir auch diese Stimmen, die manchmal in uns sind, uns zu bewegen, Dinge zu tun, die nicht im göttlichen Glauben sind? Wir können manchmal oder oft auch in unserem Leben Erklärungen finden für das eine, für das andere, für den Zweifel, den wir haben, für die Ängste, die wir haben. Wir erklären sie, aber wir bedrohen sie nicht und schicken sie nicht weg. Wir lassen sie in uns leben und wir erklären, wie diese Geister in uns ihren Platz haben. Aber vergessen wir nicht, was hier geschah, als dieser Mann, und ich meine, er wäre nicht nur hier in der Synagoge gesessen, er hat vielleicht schon oft in der Synagoge gesessen und es ist nichts passiert, aber in der Begegnung mit Jesus gab es eine Auseinandersetzung. Lassen wir uns prüfen, welche Auseinandersetzung wir in unserem Leben benötigen im Zusammenhang mit dem Wort Gottes. Und das kommt nur dann, wenn wir uns mit dem Wort Gottes intensiv beschäftigen. Ich habe heute per Zufall mit einem pensionierten Pfarrer gesprochen. Und wir haben miteinander so ein bisschen über die Vergangenheit gesprochen. Ich kenne ihn sehr gut, er war Pfarrer in unserer Gemeinde. Und wir haben so ein bisschen über das Wort und über verschiedene Dinge gesprochen. Und sagt er zu mir, weißt du, eigentlich muss ich sagen, du kannst dich so lang, wie du willst, mit dem Wort Gottes beschäftigen. Es hat nie ein Ende. Ich entdecke immer wieder Neues. Lasst uns doch auf den Weg gehen, Neues zu entdecken. Auch die Pharisäer und die Schriftgelehrten hier, die haben Neues entdeckt. Die haben immer die gefragt, ja, was ist das für eine Lehre? Was ist da dahinter, dass sogar die Dämonen, die bösen Geister, dass sie folgen müssen? Welche Botschaft führt uns dazu, dass wir diese Veränderung in unserem Leben haben? Die Veränderung, kommt die von allein? Nein. Jesus hat sich entschieden, hat gesagt und bedrohte den Geist. Er hat gar nicht lang diskutiert. Er hat ihn bedroht. Er hat ihn weggeschickt. Er hat ihn verurteilt. Wenn ich das Wort im Matthäus-Evangelium Kapitel 7 nehme, was Jesus hier angedeutet bzw. besprochen hat, da sprach er von der Lehre von wahrer und falscher Lehre. Im Kapitel 7, Vers 15, und hier sagt er, sehet euch vor den falschen Propheten. Falsche Propheten können sein, nein, das ist ja gut, du bist ein lieber Mensch, du bist das, du kannst das und jenes, du bist absolut okay. Ich bin okay, du bist okay. Ja? Einschläfernd verzichten auf Auseinandersetzungen. Seht euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig sind sie aber reißende Wölfe. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man auch Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den Disseln? Also ein jeglicher guter Baum bringt gute Früchte, aber ein fauler Baum bringt arge Früchte. Ein guter Baum kann nicht arge Früchte bringen, und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Ein jeglicher Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Hier stellt sich die Frage für uns, für jeden Einzelnen, was sind die Früchte, an denen wir erkennen, ob wir guten Baum oder schlechten Baum sind? Wir haben vieles gehört, wir haben vieles gelernt, wir haben vieles erkannt aus der Heiligen Schrift. Wir haben vieles mitgenommen, was Jesus uns empfohlen hat. Die Errettung durch Jesus, durch den Heiligen Geist, durch das Kreuz und durch den Geist Gottes. Alles ist uns bekannt. Und vielleicht würden wir dann, wenn wir so darüber sprechen, die Frage beantworten und sagen, ja, das weiß ich alles. Wir wissen viel. Wir wissen viel. Aber haben wir die Früchte in unserem Leben? Kannst du in deinem Leben sagen, ich habe die Früchte als Erkennungsmerkmal, dass ich wirklich im Glauben stehe? Ich denke, Jakobus gibt uns hier ein bisschen einen Aufschluss. Meine lieben Brüder, achtet für eitle Freude, wenn in mancherlei Anfechtung fallet, und wisset, dass euer Glaube, wenn er rechtschaffen ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll's festbleiben bis ans Ende, auf der sie seid vollkommen und ganz und keinen Mangel habet. So aber jemand unter euch Weisheit mangelt, der bitte Gott, der da gibt, einfältig, jedermann, und rückt niemand auf, so wird sie ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer da zweifelt, der ist gleich wie die Meereswogen, die im Wind getrieben und gewebt wird. Solcher Mensch denkt nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Ein Zweifler ist unbeständig in allen seinen Wegen. Ich glaube, Jakobus spricht hier eine deutliche Sprache. Die Sprache von diesen Geistern, die manchmal in uns sind, Zweifel. Ein Zweifler, sagt er hier, ist unbeständig in allen seinen Wegen. Das sind jetzt die Früchte dieser unsauberen Geister, die in uns sind. Ein Zweifler ist unbeständig, einmal so und einmal so. Ich habe mit solchen Menschen zu tun, aber ich kann euch sagen, es ist sehr, sehr mühsam. Christen, die vom Glauben reden und sagen, sie glauben an Gott, und bei der geringsten kleinen Angelegenheit, ein paar Franken, die ihnen fehlen, oder sonst irgendetwas, oder eine böse Auskunft, oder irgendetwas, bringen sie schon auf die Palme. Zweifler vergessen, dass Gottes Gnade das ist, was sie trägt. Jakobus, er sagt es, meine lieben Brüder, achtet es für eitle, in mancherlei Anfechtung fallet und wisst, dass euer Glaube, wenn er rechtschaffen ist, Geduld wirkt. Ich weiß nicht, ob das jetzt für Bern speziell ist oder nicht, aber ich denke, die Berner, die haben alle Geduld. Ne? Man sagt es doch, die Berner sind... Ich weiß jetzt nicht, ist es langsam oder ist es Geduld? Das sind zwei Dinge. Achtet hier ganz klar, der Apostel, der Jakobus sagt hier ganz klar, es kommen Anfechtungen. Es kommen Schwierigkeiten. Und wenn ich jetzt zählen würde, wie viele Menschen da im Raum sitzen, dann würde ich behaupten, es hat mindestens so viel Anfechtungen in dem Raum jetzt, wie Menschen in dem Raum sitzen. Dinge, die uns beschäftigen. Es hat mir mal eine Christin gesagt, weißt du, warum hat mich Gott nicht geholt bei meinem Unfall? Warum hat er mich wieder leben lassen? Das steht sogar auf meinem Handy. X-mal. Obwohl sie gottesgläubig ist und sagt, ich glaube an den Gott, ich glaube an Jesus Christus. Und ich habe ihr oftmals gesagt, vertrau doch auf die Entscheidungen Gottes und nicht auf deine Meinung. Wie oft vermischen wir dann mit diesen Geistern, die Bibel sagt, von diesen schlechten, von diesen bösen Geistern, die unser Leben zerstören. Hier sagt Jakobus, die Geduld aber soll festbleiben bis ans Ende, auf dass ihr seid vollkommen und ganz und keinen Mangel habt. Es ist doch so einfach zu sagen, die Geduld soll bleiben, wenn alles gut geht. Aber wenn nicht alles gut geht, wenn alles irgendwo durcheinander ist in meinem Leben, wenn ich in meinem Leben so viele Versuchungen habe, wenn ich in meinem Leben so viele Probleme habe, ich bete dafür, dass Gott mich heilt und ich werde nicht heil. Ja, wo ist denn da der Glaube? Können wir uns doch schnell mal fragen. Wie real ist der Glaube in unserem Leben? Hier sagt er, es ist aber im Glauben, er bittet aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer da zweifelt, ist gleich wie die Meereswogen. Im gleichen Kapitel sagt er, seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein. Jetzt komme ich mit Ihnen zusammen in eine Verbindung. Auf der einen Seite ist es Zweifel, das sind die Sorgen, das sind die Ängste und wir lassen durch die uns steuern und machen dann nichts. Jetzt sagt hier Jakobus, wir sind nicht nur Hörer des Wortes, sondern Täter. Gibt es jetzt da eine Verbindung zwischen Tun und zwischen nur Hören? Kann das Tun unseren Zweifel ausbauen, wegnehmen? Hörer des Wortes, es ist der Glaube, aber es ist nicht nur das Wissen, seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, wodurch ihr euch selbst betrügt. Hörer des Wortes allein zu sein, sagt uns Jakobus, betrügen wir uns. Es geht weiter, denn so jemand ist ein Hörer des Wortes und nicht ein Täter, der ist gleich einem Mann, der sein leiblich Angesicht im Spiegel beschaut, denn nachdem er sich beschaut hat, geht er davon und vergisst von Stunde an, wie er gestaltet war. Wer aber durchschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin beharrt, ist nicht ein vergessliches Hörer, sondern ein Täter, der wird selig sein in seiner Tat. Ich möchte da nicht allzu viel ausholen, aber trotzdem vielleicht auch auf das Tun eingehen. Das Tun für mich selber oder auch das Tun für die anderen. Die Früchte, an denen wir erkannt werden, sind auch die Taten, die wir tun.
Wir leben oft für uns alleine. Wir sind gläubig für uns alleine. Wir haben uns unsere Komfortzone als Gläubige eingerichtet. Und es geht uns soweit gut, wir werden in der Ruhe gelassen und wir leben unser Leben. Die Komfortzone zu verlassen, ist ein Akt, eine Anstrengung. Es ist eine Tat. Es ist eine Willenserklärung. Ich will das Wort lebendig werden lassen. Ich will die Tat, denn so jemand ein Hörer des Wortes ist, er hört, sagt, ja, ich weiß das alles, und nicht ein Täter, der ist gleich dem Mann, der sein leibliches Angesicht in seinem Spiegel beschaut, zufrieden, und dann geht er wieder, und dann ist alles gut. Das ist nicht Glaube. Der Zusammenhang, die Frage, die ich gestellt habe, gibt es da einen Zusammenhang? Jawohl. Es gibt einen Zusammenhang, nämlich die Auseinandersetzung. Die Auseinandersetzung in dem, was in uns bewegt. Ich sage jetzt mal, die guten und die bösen Geister, die in uns sind, die uns steuern, die uns befehlen, die uns manchmal Dinge tun lassen, die wir gar nicht möchten. Der Raucher, er sagt, ich wollte schon lange aufhören. Ich will ja, aber ich kann nicht. Ich werde immer gezwungen. Andere Drogen ebenfalls und so weiter. Gesteuert von inneren Zwängen. Täter des Wortes, das heißt die Auseinandersetzung akzeptieren, darauf eingehen und dann in dieser Auseinandersetzung Entscheidungen zu treffen. Ich will oder ich will nicht. Ich will diese Früchte des Geistes in meinem Leben erkennen. In meinem Umfeld, mit den Menschen, mit denen ich zu tun habe. Früchte des Geistes, die mir sagen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Die Liebe ist das Höchste. Dann verschwinden auch deine Ängste. Ein hartes Wort. Deine substanziellen Ängste, die du hast, die kannst du ans Kreuz legen. Und sie werden verschwinden, weil du das Vertrauen in deinen Gott entwickelst. Und das ist das, was Jesus uns gesagt hat, nämlich über diese Geduld und über diese Prüfung. Diese Prüfung des wahren Gottesdienstes oder Gottesverbindung. So ist jemand unter euch, lässt dünken, er diene Gott und behält seine Zunge nicht im Zaum, sondern täuscht sein Herz. Des Gottesdienst ist eitel. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott, dem Vater, ist der, der Waisen und Witwen in ihrer Trübsal besucht und sie von der Welt unbefleckt erhalten. Wir sehen hier tätig sein, Täter des Wortes, heißt noch mehr. Es heißt Umsetzung. Umsetzen dessen, was wir von Christus gehört haben. Umsetzen dessen, was Jesus selber getan hat. Er hat sich um die Armen, er hat sich um die Bedürftigen, er hat sich um die, die Not gehabt haben. Um die hat er sich angenommen. Er hat sich nicht mit denen zusammengetan, die reich waren, die alles besser wussten. Mit den Schriftgelehrten, die den Buchstaben genau kannten. Er hat mehr getan. Er hat sie zum Vater geführt. Er hat ihnen gezeigt, hier Das sind die wahren Früchte. Das sind die wahren Begegnungsmomente mit unserem lebendigen Gott. Und er hat am Kreuz gesagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Selbst er hatte gewisse Furcht, gewisse Ängste, aber er konnte sie deponieren bei dem Lebendigen, bei dem Vater im Himmel. Und ich möchte hier diese Geschichte der Begegnung in der Synagoge als kleines Beispiel für uns bringen. Jesus hat gehandelt und er ruft uns auf, in unserem Leben zu handeln. Amen.
Amen.
Vater im Himmel, ich danke dir im Namen deines Sohnes Jesus, der uns den Weg gezeigt hat. Dieser Sohn, der uns dahin führt, dass wir ihm nachfolgen können, nachfolgen dürfen, der den Weg bereitet hat, den Weg geöffnet hat und uns auf diesem Weg führt. Mögen die Worte in unser Herz eindringen. Mögen sie uns weiterhin zu Entscheidungen bringen. Entscheidungen, dass die Menschen um uns herum neu erfahren, entsetzt sein dürfen über die Wirkung deines Wortes in unserem Leben. Lass dein Geist in uns wirken. Lass dein Geist in uns all das ausräumen, was nicht diesem sauberen Geist entspricht. Hilf uns, dass wir die unsauberen Geister aus unserem Leben entlassen. Gib uns Kraft dazu. Gib uns deinen Beistand, Tag für Tag. Dein Heiliger Geist wird uns leiten und wird uns führen. Amen. Thank you. Ich habe so den Wunsch, dass wir noch miteinander gemeinsam das Vaterunser beten.
Unser Vater in dem Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und du, Herr, dein Wort und deine Botschaft hast du in unser Herzen gestreut. Für jeden Einzelnen. Du weißt, was jedes unter uns braucht. Möge dein Wort uns geleiten in den Alltag. Möge dein Wort uns neue Wege in unserem eigenen Leben führen. Du, Herr, seist mit uns. Der Herr segne uns und der Herr behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und schenke uns seinen Frieden, der höher ist denn alle Vernunft, und geleite uns auf unseren Wegen. Amen. Der Herr mit euch. Ich wünsche, dass einiges von dem, wo uns der Herr gegeben hat heute Abend, dass das in unseren Herzen Frucht trägt. Kleine Schritt, das hat man heute, auch der gleiche Pfarrer hat mir heute gesagt, und ich sagte, weisst, wir haben noch Grosses vor uns. Wir haben noch viel zu tun. Und dann sagt er, ja, kleine Schritte machen wir. Das Grosse kommt dann noch. Mach ein kleines Schritt mit dem Herr. Und er wird unser Leben reichlich segnen. Mit euch, der Herr.